Meister Pfrieme war ein kleiner, hagerer, aber lebhafter Mann, der keinen Augenblick Ruhe hatte. Sein Gesicht, aus dem nur die aufgestülpte Nase vorragte, war pockennarbig und leichenblaß, sein Haar grau und struppig, seine Augen klein, aber sie blitzten unaufhörlich rechts und links hin. Er bemerkte alles, tadelte alles, wusste alles besser und hatte in allem recht. Ging er auf die Straße, so ruderte er heftig mit beiden Armen, und einmal schlug er einem Mädchen, das Wasser trug, den Eimer so hoch in die Luft, dass er selbst davon begossen ward. Schafskopf, rief er ihr zu, indem er sich schüttelte, konntest du nicht sehen, dass ich hinter dir herkam? Seines Handwerks war er ein Schuster, und wenn er arbeitete, so fuhr er mit dem Draht so gewaltig aus, dass er jedem, der sich nicht weit genug in der Ferne hielt, die Faust in den Leib stieß. Kein Geselle blieb länger als einen Monat bei ihm, denn er hatte an der besten Arbeit immer etwas auszusetzen. Bald waren die Stiche nicht gleich, bald war ein Schuh länger, bald ein Absatz höher als der andere, bald war das Leder nicht hinlänglich geschlagen. Warte, sagte er zu dem Lehrjungen, ich will dir schon zeigen, wie man die Haut weich schlägt, holte den Riemen und gab ihm ein paar Hiebe über den Rücken. Faulenzer nannte er sie alle. Er selber brachte aber doch nicht viel vor sich, weil er keine Viertelstunde ruhig sitzen blieb. War seine Frau früh morgens aufgestanden und hatte Feuer angezündet, so sprang er aus dem Bett und lief mit bloßen Füßen in die Küche. Wollt ihr mir das Haus anzünden? Schrie er. Das ist ja ein Feuer, dass man einen Ochsen dabei braten könnte. Oder kostet das Holz etwa kein Geld? Standen die Mägde am Waschfass, lachten und erzählten sich, was sie wussten, so schalt er sie aus. Da stehen die Gänse und schnattern und vergessen über dem Geschwätz ihre Arbeit. Und wozu die frische Seife? Heillose Verschwendung und obendrein eine schändliche Faulheit. Sie wollen die Hände schonen und das Zeug nicht ordentlich reiben. Er sprang fort, stieß aber einen Eimer voll Lauge um, so daß die ganze Küche überschwemmt wurde. Richtete man ein neues Haus auf, so lief er ans Fenster und sah zu. Da vermauern sie wieder den roten Sandstein, rief er, der niemals austrocknet. In dem Haus bleibt kein Mensch gesund. Und seht einmal, wie schlecht die Gesellen die Steine aufsetzen. Der Mörtel taugt auch nichts. Kies muss hinein, nicht Sand. Ich erlebe noch, dass den Leuten das Haus über dem Kopf zusammenfällt. Er setzte sich und tat ein paar Stiche, dann sprang er wieder auf, hakte sein Schurfell los und rief, ich will nur hinaus und den Menschen ins Gewissen reden. Er geriet aber an die Zimmerleute. Was ist das? Rief er. Ihr haut ja nicht nach der Schnur. Meint ihr, die Balken würden grad stehen? Es weicht einmal alles aus den Fugen. Er riss einem Zimmermann die Axt aus der Hand und wollte ihm zeigen, wie er hauen müsste, als aber ein mit Lehm beladener Wagen herangefahren kam, warf er die Axt weg und sprang zu dem Bauer, der nebenher ging. Ihr seid nicht recht bei Trost, rief er. Wer spannt junge Pferde vor einen schwer beladenen Wagen? Die armen Tiere werden euch auf dem Platz umfallen. Der Bauer gab ihm keine Antwort, und Pfrieme lief vor Ärger in seine Werkstätte zurück. Als er sich wieder zur Arbeit setzen wollte, reichte ihm der Lehrjunge einen Schuh. Was ist das wieder? Schrie er ihn an. Habe ich euch nicht gesagt, ihr solltet die Schuhe nicht so weit ausschneiden? Wer wird einen solchen Schuh kaufen, an dem fast nichts ist als die Sohle? Ich verlange, dass meine Befehle unmangelhaft befolgt werden. Meister, antwortete der Lehrjunge, ihr mögt wohl recht haben, dass der Schuh nichts taugt, aber es ist derselbe, den ihr zugeschnitten und selbst in Arbeit genommen habt. Als ihr vorhin aufgesprungen seid, habt ihr ihn vom Tisch herabgeworfen und ich habe ihn nur aufgehoben. Euch könnte es aber ein Engel vom Himmel nicht recht machen. Meister Pfrieme träumte in einer Nacht, er wäre gestorben und befände sich auf dem Weg zum Himmel. Als er anlangte, klopfte er heftig an die Pforte. Es wundert mich, sprach er, dass sie nicht einen Ring am Tor haben, man klopft sich ja die Knöchel wund. Der Apostel Petrus öffnete und wollte sehen, wer so ungestüm Einlass begehrte. »Ach, ihr seid's, Meister Pfrim«, sagte er, »ich will euch wohl einlassen, aber ich warne euch, dass ihr von eurer Gewohnheit ablasst und nichts tadelt, was ihr im Himmel seht. Es könnte euch übel bekommen.« »Ihr hättet euch die Ermahnung sparen können«, erwiderte Pfrim, »ich weiß schon, was sich ziemt, und hier ist Gott sei Dank ja alles vollkommen und nichts zu tadeln wie auf der Erde.« Er trat also ein und ging in den weiten Räumen des Himmels auf und ab. Er sah sich um, rechts und links, schüttelte aber zuweilen mit dem Kopf oder brummte etwas vor sich hin. Indem erblickte er zwei Engel, die einen Balken wegtrugen. Es war der Balken, den einer im Auge gehabt hatte, während er nach dem Splitter in den Augen anderer suchte. Sie trugen aber den Balken nicht der Länge nach, sondern quer. »Hat man je einen solchen Unverstand gesehen?«, dachte Meister Pfrim. Doch schwieg er und gab sich zufrieden. »Es ist im Grunde einerlei, wie man den Balken trägt, geradeaus oder quer, wenn man nur damit durchkommt, und wahrhaftig, ich sehe, sie stoßen nirgend an.« Bald danach erblickte er zwei Engel, welche Wasser aus einem Brunnen in ein Fass schöpften. Zugleich bemerkte er, dass das Fass durchlöchert war und das Wasser von allen Seiten herauslief. Sie tränkten die Erde mit Regen. Alle Hagel platzte er heraus, besann sich aber glücklicherweise und dachte, vielleicht ist's bloßer Zeitvertreib. Macht's einem Spaß, so kann man dergleichen unnütze Dinge tun, zumal hier im Himmel, wo man, wie ich schon bemerkt habe, doch nur faulenzt. Er ging weiter und sah einen Wagen, der in einem tiefen Loch stecken geblieben war. Kein Wunder, sprach er zu dem Mann, der dabei stand, wer wird so unvernünftig aufladen? Was habt ihr da? Fromme Wünsche, antwortete der Mann, ich konnte damit nicht auf den rechten Weg kommen, aber ich habe den Wagen noch glücklich heraufgeschoben und hier werden sie mich nicht stecken lassen. Wirklich kam ein Engel und spannte zwei Pferde vor. Ganz gut, meinte Pfrim, aber zwei Pferde bringen den Wagen nicht heraus. Vier müssen wenigstens davor. Ein anderer Engel kam und führte noch zwei Pferde herbei, spannte sie aber nicht vorn, sondern hinten an. Das war dem Meister Pfrim zu viel. Tollpatsch, brach er los, was machst du da? Hat man je, solange die Welt steht, auf diese Weise einen Wagen herausgezogen? Da meinen sie aber in ihrem dünkelhaften Übermut, alles besser zu wissen. Er wollte weiterreden, aber da hatte ihn einer der Himmelsbewohner am Kragen gepackt und schob ihn mit unwiderstehlicher Gewalt hinaus aus dem Himmel. Unter der Pforte drehte der Meister noch einmal den Kopf nach dem Wagen und sah, wie er von vier Flügelpferden in die Höhe gehoben wurde. In diesem Augenblick erwachte Meister Pfrim. »Es geht freilich im Himmel etwas anders zu als hier auf der Erde«, sprach er zu sich selbst, »und da lässt sich manches entschuldigen, aber wer kann geduldig mit ansehen, dass man die Pferde zugleich hinten und vorn anspannt? Freilich, sie hatten Flügel, aber wer kann das wissen? Es ist übrigens eine gewaltige Dummheit, Pferden, die vier Beine zum Laufen haben, noch ein paar Flügel anzuheften. Aber ich muss aufstehen, sonst machen sie mir im Haus lauter verkehrtes Zeug. Es ist nur ein Glück, dass ich nicht wirklich gestorben bin.« Das ist das Märchen von Meister Pfrim, ein Märchen der Brüder Grimm. Von Eugen Drewermann gibt es dazu eine tiefenpsychologische Deutung. Ich lese sie jetzt vor. Die Geschichte von Meister Pfrim findet sich zwar unter den Märchen der Brüder Grimm, doch handelt es sich nicht im eigentlichen Sinne um ein Märchen, sondern eher um eine Humoreske. Alles an der Gestalt dieses Mannes wirkt bizarr, grotesk und überspannt, und gewiss liegt die erste Absicht dieser Erzählung darin, uns über diesen Kauz von einem Schuster herzhaft lachen zu machen. Jedoch beließen wir es nur bei Spott, Scherz und Satire, die diese Erzählung so reichhaltig enthält, so bliebe für uns die Person des Meister Pfrim und mithin aller, die ihm gleichen, nichts anderes als ein unverbesserlicher Charakterclown. Tatsächlich schildert die Geschichte denn auch recht ausführlich, dass ein echter Meisterpfriem selbst von allen guten Geistern des Himmels nicht zu retten sein wird. Und natürlich kann die Sache damit ihr Bewenden finden. Gleichwohl bleibt menschlich, jedenfalls bei den sensibleren Gemütern, ein ungutes Gefühl übrig, einen Menschen endgültig der Lächerlichkeit preisgeben zu sehen, und so regt sich denn bald schon das Bedürfnis, die Wesensart eines Meisterpfriem nicht länger nur zu karikieren, sondern genauer zu porträtieren und entlang den Mitteilungen der Erzählung besser zu verstehen. Wie mag es in einem Menschen aussehen, den all seine Mitmenschen so sonderbar ansehen? Wie hängen die Eigentümlichkeiten seines Verhaltens untereinander zusammen? Gibt es so etwas wie eine innere Struktur dieses merkwürdigen Charakters? Um Fragen dieser Art soll es im Folgenden gehen, wobei wir zweierlei voraussetzen. Zum einen, dass Geschichten dieser Art gerade in ihrer groben Charakterzeichnung auf dem Hintergrund einfacher menschlicher Erfahrungen eine Präzision der Gestaltwahrnehmung erreichen können, wie sie in den Lehrbüchern der Psychologie und der Psychoanalyse in aller Regel abgeht. Scheint es auch möglich, die Vielfalt seelischer Formen auf einige wenige Grundmuster zu reduzieren, so scheint es umgekehrt doch unmöglich, aus den so gefundenen Bausteinen seelischen Lebens die Vielfalt der Erscheinungen selber abzuleiten. Und an dieser Stelle gibt es offenbar einen unaufholbaren Erfahrungsvorsprung der Märchenerzähler vor dem Psychologen. Zum anderen, wir setzen voraus und lernen, dass einem Märchen zuzuhören unter Umständen nichts anderes bedeutet, als einen Menschen kennenzulernen. Man darf freilich dabei nicht auf der Ebene der Fakten stehen bleiben, man muss vor allem zwischen den Zeilen lesen und sich immer wieder nicht nur fragen, was da geschildert wird, sondern was in einem Menschen vor sich geht, wenn er sich derart darstellt. Die erste Hälfte der Geschichte von Meister Pfriem bietet eine szenische Personenbeschreibung. Geht man indessen den einzelnen Beispielen zur Charakterisierung dieses sonderbaren Mannes näher nach, so stößt man, psychoanalytisch betrachtet, auf eine Variante, die speziell in einer zwangsneurotischen Persönlichkeitsstruktur enthalten sein kann und für die, um Verständnis zu werben, der Sinn der folgenden Betrachtungen sein mag. Denn wirklich, es scheint nötig für Meister Pfriem, bei seinen Mitmenschen eine Lanze zu brechen. Wirkt doch sein ganzes Wesen schon rein äußerlich ausgesprochen unangenehm und abstoßend. Seine ganze Physiognomie, pockenartig, leichenblass, struppig, grau, mit kleinen stechenden Augen, erinnert eher an das Bild einer Ratte als eines angenehmen Menschen. Könnte es sein, dass ein Mensch, der als so ausgesprochen hässlich geschildert wird, von vornherein unter quälenden Minderwertigkeitsgefühlen leidet? Man stelle sich ein Kind mit aufgestülpter Nase vor und man sieht vor sich den Spaß, den die Kameraden auf den Spielplätzen mit ihm treiben werden. Es genügt, in irgendeinem anatomischen Detail des Gesichtsbereichs eine kleine Abweichung von der Normalität aufzuweisen, und es kann allein dieses eine Merkmal schon so etwas wie ein ganzes Schicksal reformieren. Vor allem Alfred Adler hat die Aufmerksamkeit der Tiefenpsychologie auf den Zusammenhang gelenkt, der zwischen körperlichen Missbildungen und gewissen reaktiven Kompensationsversuchen, insbesondere im Leistungsbereich, zu bestehen pflegt. Geht man von dieser Annahme aus, so könnte speziell die innere Unruhe und das ständige Getriebensein des Meister Pfriem eine ebenso einfache wie eindringliche Erklärung finden. Jener Gehänselte der Spielplätze, was soll er anderes tun, als durch Tüchtigkeit, Leistung und Fleiß sich das Maß an Anerkennung und Wertschätzung zurückzuholen, das ihm von klein auf so ungerechterweise und unverdientermaßen vorenthalten wurde? Es ist aber, so die geniale Einsicht Alfred Adlers, nicht möglich, auf dem Wege einer solchen Kompensation in ein ruhiges Verhältnis zu sich selbst und zur sozialen Umgebung zu gelangen. In allem wird sich etwas Überdimensioniertes, Überschießendes, Unzweckmäßiges bezogen auf den jeweiligen Augenblick geltend machen. Und eben dieses Moment der Überreaktion wird das eigentliche Ziel all der Anstrengungen und Mühen ins Gegenteil verkehren. Denn was auch immer geschehen mag, es geschieht gegen die unsichtbare Mauer einer unübersteigbaren, stets gegenwärtigen Feindseligkeit. Eigentlich nur, um sie zu überwinden, beginnt die Flucht in die Leistung. Doch wie soll ein übersteigerter Leistungsanspruch einen Menschen bei seinen Zeitgenossen beliebt machen? Er erneuert nur die alte Ablehnung und sehr bald hat der Teufelskreis sich geschlossen. Man kann diese Perspektive einmal vorausgesetzt sehr leicht eine Reihe von Einzelheiten in der Geschichte von Meister Pfrieme verstehen, die sonst disparat nebeneinander liegen bleiben müssten. Da ist als erstes die Überhastigkeit bei allen Aktionen des Meisters. Schon der Titel Meister Pfrieme sagt an sich genug, denn er besagt, dass man nicht von Herrn Pfrieme sprechen kann, ohne seine im Firmentitel beanspruchte Meisterschaft im Schusterhandwerk mit zu erwähnen. Pfrieme aber klingt selbst schon wie ein Spottname für die bohrende, gequälte Art, seine Tätigkeit meisterlich auszuüben. Einander gegenüberstehen also ein absoluter Anspruch auf perfekte Leistung und, eben dadurch bedingt, ein chronisches Unvermögen zu ruhiger, erfolgreicher Arbeit. Ein Kontrast, der in der Tat bis zum Lächerlichen reicht. Die Tragik dieses ganzen Lebensaufbaus aber liegt darin, dass gerade der Perfektionsanspruch selbst vermutlich überhaupt nur zustande kam, um die ursprüngliche Lächerlichkeit der Kindertage abzuarbeiten. Nichts auf der Erde scheint so sehr geeignet, fremde Kritik zu widerlegen und latentem Spott zuvorzukommen, wie eine vollkommene Leistung. Man mag zuvor auch noch so über jemanden hergezogen sein, sobald er sich zu einer untadeligen Leistung imstande zeigt, wird der Wind umschlagen. Man hat, wird es heißen, sich in dem Herrn so und so doch wohl geirrt, in dem steckt mehr als vermutet, der beweist all seinen Kritikern, dass sie ihn unterschätzt haben. An die Stelle der Verachtung von einst beginnt die Hochachtung zu treten. Das jedenfalls steht zu hoffen, wenn nur, ja, wenn nur der Versuch Erfolg hat, es in irgendeinem, wenn auch noch so bescheidenen Teil des Lebens zu wahrer Vollendung und Meisterschaft zu bringen. Es stehe dahin, wie viele Chancen es gibt, mit einem solchen Lebenskonzept zu Erfolg und Ansehen zu gelangen. Wohl nur den wenigsten wird es gelingen und diese ihrerseits werden für gewöhnlich dann untereinander in das Feld einer umso unerbittlicheren Konkurrenz eintreten. Den Meistern Pfrieme jedenfalls gelingt es nicht. Es ist ihnen allemal zuzutrauen, dass sie es fachlich zu bedeutenden Fähigkeiten bringen, dass sie zum Beispiel alle möglichen Prüfungen mit Auszeichnung bestehen. Woran es ihnen aber wesentlich gebricht, das ist der rechte Umgang mit sich selbst und mit anderen Menschen. Sie sind, wie es das Märchen ganz richtig schildert, nicht nur miserable Lehrer und Erzieher, sie verstehen es vor allem meisterhaft, jedes Motiv der Lernwilligkeit und Lernbereitschaft in ihren Schülern durch maßlose Kritik und persönliche Demütigungen aller Art schon im Keim zu ersticken. Was den Meistern Pfriems entgeht, das ist die Ambivalenz ihres Perfektionsideals selbst. Wir wissen bereits, es hat von vornherein den Zweck der eigenen Selbstdarstellung und mithin der Abwertung anderer. Die Pfriemes werden stets bestrebt sein, für sich selber die höchste Vollkommenheit an Tüchtigkeit, Pflichtbewusstsein und Verantwortung zu verkörpern. Doch eben deshalb darf es von vornherein niemanden geben, der die Gefahr heraufbeschwören könnte, es ihnen gleichzutun. Die wüsten Schimpfereien und Kritikkastereien des Meister Pfriem dienen insgeheim dem Zweck, eine mögliche Konkurrenz zu sich selbst gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ja, wenn man so will, sind sie eine späte Rache für all die Verhöhnungen der Kinderzeit, doch jetzt in umgewandelter Form. Sie sind eben nicht mehr der bloße Ausdruck persönlichen Mutwillens, es teilt sich in ihnen, wie man glauben muss, vielmehr das klare Urteil des puren Sachverstandes mit. Es ist nicht möglich, dass ein Meister Pfrieme sagen könnte, dies und das gefällt mir nicht. Eine solche Feststellung erschiene in seinen Augen als viel zu individuell. Er, der selber gerade seiner Individualität wegen immer wieder nichts als Leid und Spott erlebt hat, wird so unvorsichtig niemals mehr sein, den anderen von sich selber etwas Persönliches, also Lächerliches mitzuteilen. Den anderen etwas sagen zu können, das nicht lächerlich ist, muss es sich als erstes in etwas Vernünftiges, Objektives, Leistungsbezogenes, Richtiges, Maßstabförmiges verwandelt haben. Freilich ist das erst einmal zumindest dem Anschein und dem Anspruch nach geschehen, so wird, nur schlecht verhüllt, hinter der Fassade des sachlichen Urteils sich die persönliche Rachsucht für all die erlittene Schmach der Kindertage zu Wort melden und es wird die erbrachte Leistung fortan zum Freibrief einer privaten Revanche-Kampagne ohne Maß und Ziel, buchstäblich gegen alles und jedes, ganz so wie vormals die Angreifer nicht als konkrete Individuen fassbar waren, sondern nur als Teile einer allseits kläffenden, allseits bedrohlichen Meute. Wie viele hohe Würdenträger, Oberlehrer, Oberärzte, Oberkonsistorialräte, Oberleutnants, Professoren und Rektoren kennt man, die als wahre Meister Pfriems sich und ihren Mitmenschen Tag aus Tag ein das Leben zur Hölle machen, ohne auch nur entfernt zu begreifen, wie heillos bei ihnen die Ebenen des Persönlichen und des Allgemeinen vertauscht sind. Sie haben ihren Beruf zu ihrem Leben machen müssen, doch alle persönliche Verletztheit und Gekränktheit benutzt jetzt die Rolle des perfekten Berufsdieners, um die nie erledigten Themen der Jugend immer aufs Neue nicht durchzuarbeiten, sondern nur endlos zu wiederholen. Denn was ein Meister Pfriem niemals verstehen wird, ist die für jeden anderen offenkundige Tatsache, dass bei diesem Lebenskonzept trotz aller Bemühungen am Ende der alte Spott sich wieder melden muss. Selbst nach Jahrzehnten der Qual, um der eigenen Kindheit zu entrinnen, hat sich im Grunde ja nichts geändert. Das ist das Furchtbare. Es wird wieder das Tuscheln und das Feixen hinter dem Rücken geben, das Maulverziehen und hämische Grinsen, und es wird wieder niemanden geben, der es wagt, der Katze die Schelle anzubinden und mit Meister Pfriem ein klares Wort zu reden. Lediglich dies hat sich jetzt geändert. Dass Meister Pfriem, der subjektiv grundlos Verachtete der Kinderspielplätze, jetzt Grund wähnt, die anderen recht gründlich von sich her verachten zu sollen. Für ihre Faulheit, für ihre unverantwortliche Gleichgültigkeit, für ihren Leichtsinn und für ihren Schlendrian, für ihre unkorrekte Arbeit, kurz für alles, was von dem verbohrten, zwanghaften Stil eines wahren Meister Pfriems abweicht. Funktionaler Leidensdruck ist die Bezeichnung der Psychoanalyse für dieses Leiden an der Normalität der Mitmenschen aufgrund der eigenen Charakteranomalien. Es gehört aber zu diesem Leiden subjektiv das völlige Unvermögen, die Ursache für all die Unverträglichkeiten bei sich selber zu sehen oder zu suchen. Denn nicht nur ist das Leiden selber viel zu groß, um noch einen Spielraum für neue Überlegungen offen zu halten, es herrscht vor allem subjektiv eine unbezweifelbare Evidenz, dass die anderen im Unrecht sind. Die Maßstäbe, nach denen sie als verurteilens- und tadelnswert erscheinen, bilden vermeintlich das Beste an der eigenen Person, sie sind ihr innerer Halt, sie verleihen ihr Ansehen und Würde. Wenn nicht einmal sie zutreffend sein sollten, so fiele unweigerlich alles dahin, was mit so viel Anstrengung aufgebaut wurde. Und ehe dies eintreten sollte, muss jede Art von Schmerz und Leid an einer unverständigen und unverständlichen Umwelt immer noch wie ein wahrer Balsam der Seele erscheinen. Dabei gäbe es an sich natürlich Hinweise in Überfülle, die auch und gerade einem Meister Pfriem Anlass zum Nachdenken geben könnten. Dieses perfektionistische Herumnörgeln an allem und jedem macht die Meister Pfriems ja nicht zu einer apokalyptischen Heerschar für ihre Zeitgenossen, es führt sie auch im Umgang mit sich selbst zu einer Reihe höchst unglücklicher Reaktionsweisen. Niemand kann in Ruhe eine Arbeit verrichten, wenn er mit ihrer Hilfe sich und anderen im Grunde den Beweis abliefern muss, überhaupt ein Mensch zu sein. Bei allem, was er tut, wird die Bedeutung, die er jedem Nadelstich zumessen muss, ins Ungemessene vergrößert. Und wenn zudem inwendig immerzu eine Stimme mitläuft, die da sagt, im Echo all des spöttischen Gelächters der Kindertage, du bist doch nicht gut genug, schau, wie albern und lächerlich du aussiehst, nein, Was für ein Tollpatsch auch. Ist schon klar, dass in der Seele eines Meister Pfrim keinerlei Ruhe und Gradlinigkeit herrschen kann und ihn die kleinste Aufgabe in ein zunehmend hilfloseres Nervenbündel verwandeln muss. All die Vorwürfe, die er so lautstark an die anderen zu richten pflegt, bilden als allererstes die Redensarten ab, mit denen er sich innerlich selbst zugrunde richtet. Konkret: Er fängt eine Arbeit an, im Format schon viel zu groß, wie das Märchen es schildert, mit riesig ausholenden Bewegungen. Da wird ihm der Abstand vom Ziel bereits unerträglich. Kein Perfektionist verträgt das Unfertige und Unvollendete, der Anfang aber ist die Unvollendetheit schlechthin. Und der Druck, fertig zu werden und ein vollendetes Meisterstück selbst aus der kleinsten Arbeit hervorzubringen, kann so groß werden, dass es einem echten Meister Pfrim an jeder Geduld gebricht, die nötig wäre, mit der gestellten Aufgabe wirklich zu beginnen. Und so sehen wir den unglückseligen Titelhelden unseres Märchens denn auch sehr bald schon sich um alles Mögliche kümmern, nur nicht um seine Arbeit. Um sich selbst in seiner Kläglichkeit und Kleinheit nicht in die Augen schauen zu müssen, springen seine stechenden Blicke mal hierhin, mal dorthin, unablässig auf der Lauer nach eingebildeten oder wirklichen Mängeln beim Tun seiner Mitmenschen. Es ist paradox. Meister Pfrim, der die Menschen so fürchtet, nimmt doch aus Angst vor der Wirklichkeit des eigenen Daseins seine Zuflucht zu ihnen, das heißt, er flieht zu ihnen, indem er sie angreift. Die Art dieser merkwürdigen Kontaktform wird subjektiv von ihm zweifellos als Verantwortung erlebt, während sie sich nach innen hin als den reinen Psychoterror zu erkennen gibt. Immerzu gilt es in der Sicht des Meister Pfrim, einem drohenden Schaden zuvorzukommen, denn was immer ringsum auch geschieht, es wird in seinen Augen planlos, gedankenlos, oberflächlich, faul, in Summa voluminös betrieben, so dass er sich allerorten selbst auf den Plan gerufen fühlt, um durch seine Tatkraft und seinen Sachverstand das Schlimmste eben noch zu verhindern. Stets wähnt er sich in der Pflicht, den Menschen mahnend ihre Pflichtvergessenheit und ihren unbegreiflichen Schlendrian ins Gewissen zu reden, kurz: Wir haben in Meister Pfrim den Typ des Weltverbesserers schlechthin vor uns. Es wäre tiefenpsychologisch aber gar zu einfach, eine derart überhöhte Verantwortungsbereitschaft hinzunehmen wie eine bloße Tatsache, die keiner weiteren Erklärung fähig oder bedürftig wäre. Die Frage muss lauten: Woher eigentlich stammt die ständige Katastrophenangst, die Meister Pfrim überkommt, sobald er den Taten seiner Mitmenschen zusieht? Die Antwort kann nicht auf der sachlichen Ebene gesucht werden, denn was versteht ein Meister Pfrim schon vom Wäschewaschen der Mägde oder vom Hausbau der Maurer? Die Katastrophe, die eintreten könnte, hat ihren Grund nicht in den möglichen Fehlern anderer, sondern in der Gefahr, die Meister Pfrim droht, sobald auch andere als meisterhaft und tüchtig geehrt werden können. Dass diese Katastrophe eintritt, muss Meister Pfrim mit allen Mitteln zu verhindern suchen, indem er sich nicht nur als Meister seines Fachs, sondern buchstäblich als Weltmeister in allen Sparten aufspielt. Und so gibt es durchaus nichts im Himmel und auf Erden, das ein Meister Pfrim nicht wissen oder, wenn man schon nicht wissen, dann doch zumindest besser wissen würde, so als lebte er von Hause aus ganz und gar nach dem Rate des Apostels: Tritt auf, sei es gelegen oder ungelegen, rüge, mahne, weise zurecht in aller Geduld und Lehrweisheit. 2. Timotheus 4, Vers 2. Das heißt, von Geduld kann bei Meister Pfrim wohl kaum die Rede sein, von Weisheit aber umso mehr. Denn wirklich, wenn man seinen Darlegungen lauscht, möchte man glauben, mit ihm stürbe die Weisheit aus. Erneut hat ein Mensch wie Meister Pfrim dabei keine Chance, von sich aus zu merken, wie viel an Aggression aus Gründen der eigenen Gekränktheit in seiner angemaßten Verantwortungshaltung liegt. Ja, er wird nicht einmal realisieren, wie sehr man ihn für sein ständiges Dreinreden in andere Leute Angelegenheit nur immer weniger ernst nimmt. Subjektiv meint der Meister Pfrim es nur gut mit aller Welt. In seinen eigenen Augen handelt er nur aus Sorge um das Wohl der anderen. Und wenn er hören würde, was die anderen wirklich von ihm sagen, dann würde er sich gewiss schrecklich missverstanden fühlen und im Zweifelsfalle die ganze Welt der Undankbarkeit und der Dummheit zeihen. Weit eher jedenfalls, als selber einmal einen Fehler oder ein Ungeschick einzugestehen. Da können seine Lehrlinge ihm das eigene Werkstück vorlegen. Ein Meister Pfrieme wird daraus etwas auszusetzen finden, wenn er nur glaubt, dass es von fremder Hand gemacht wurde. Es genügt mit anderen Worten, dass andere überhaupt etwas tun und mithin etwas anderes machen, als er selber es tun würde, so reicht diese Tatsache allein schon aus, um die schärfsten Verurteilungen auszusprechen. Nicht, was wirklich geschieht, bildet den Kern der Pfriemschen Kritik, dass überhaupt etwas geschieht, und zwar ohne ihn und ohne zuvor seine Weisung eingeholt zu haben, muss schon für fahrlässig und falsch gelten. Man kann einen solchen Mittelpunktzwahn in der Bedeutung des eigenen Selbstbildes wirklich nur verstehen, wenn man im Hintergrund von einem Empfinden ausgeht, wie wir es soeben zur Erklärung vorgeschlagen haben, von einer Situation, in der jemand als Kind bereits wirklich im Mittelpunkt aller stand, in der Unentrinnbarkeit ihres Spotts und ihrer Verachtung. Meister Pfrieme, der schon wegen seiner körperlichen Hässlichkeit im Mittelpunkt Aufmerksamkeit aller sich befand, wird seine Mittelpunktstellung beibehalten, um den Preis freilich schwerer charakterlicher Verformungen. Aus dem Gebrechen des Leibes ist ein Zerbrechen der Seele geworden. Denn in welch einer Sackgasse Meister Pfrieme sich selbst mit seiner Sicht der Dinge hineinmanövriert hat, lässt sich an seiner chronischen Unfähigkeit erkennen, einen Fehler begangen zu haben. Gewiss, jedes Versagen ist unverträglich mit seinem starren Perfektionsideal. Doch was Meister Pfrieme erlebt, ist mehr als nur der übliche Zorn eines Perfektionisten auf sich selber, wenn er erkennbar etwas falsch gemacht hat. In solchem Falle genügte es, unadressiert herumzuschimpfen und zu fluchen oder, nach dem Vorbild altsteinzeitlicher Magier, seine Wut an dem Werkstück oder einem beliebigen anderen Gegenstand auszulassen. Bei einem Meister Pfrieme indessen geht es nicht um einen einfachen Jähzorn aus Enttäuschung. Sein Rechtfertigungsbedürfnis treibt ihn immer wieder dahin, den anderen zu beweisen, dass es ihr Fehler war, wenn irgendetwas daneben gegangen ist. Da nennt er ein wassertragendes Mädchen einen Schafskopf, weil es ihn nicht von hinten hat herkommen sehen. Da sind grundsätzlich die anderen schuld an seiner Schuld und man versteht plötzlich, dass die chronische Überverantwortung des Meister Pfrieme für andere eine eigentümliche Kehrseite besitzt. Während er sich selbst als zuständig und verantwortlich für alles und alle begreift, erklärt er sich selber in jedem Einzelfalle, sobald es um ihn geht, für unzuständig und nicht verantwortlich. Da sind alle anderen verantwortlich für ihn, der selber ja nur ein Opfer ist. Es ist ein umgekehrtes Leben, das Meister Pfrieme zu führen gezwungen ist, gleichzeitig überverantwortlich nach außen und völlig unverantwortlich nach innen, ein ganz und gar außengelenktes Leben, das nie den Mut hat, sich selber zu begegnen, aus Angst vor der eigenen Schande. Jeder, der seine maßlosen Vorwürfe hört, die doch nur die eigenen Fehler und Unsicherheiten verdecken wollen, wird wirklich irgendwann anfangen, über Meister Pfrieme zu lachen. Und so wird am Ende genau das eintreten, was er mit all seinen Selbstrechtfertigungen vermeiden möchte. Die alte Ausgesetztheit im Spott der Menge. Wer aber wird schon hinter der Grimasse einer überzogenen Ernsthaftigkeit erkennen, dass hier ein Mensch um sein Leben kämpft, um das bisschen Anerkennung, das er benötigt, zu sein? Dass Meister Pfrieme dabei ist, sich auch physisch zu ruinieren, wirkt demgegenüber wie ein bloßer Nebeneffekt, denn zu der geheimen Selbstverachtung tritt die ständige Missachtung körperlicher Bedürfnisse. Ja, man kann sagen, dass ein Meister Pfrieme mit seinem Körper auf ständigem Kriegsfuß lebt, nur wieder, ohne es zu merken. Alles, was er tut, folgt einem permanenten Stressprogramm, das ein Quälgeist für ihn nicht trefflicher hätte zusammenstellen können. Die Stressfaktoren ergeben sich zwangsläufig aus seiner ganzen Lebensanlage. Innere Unruhe und Sprunghaftigkeit, enorme Gereiztheit und eine förmliche Ärgersucht, eine absolut einseitige Fixierung auf Leistung und Tüchtigkeit bei gleichzeitig ausgedehnten Frustrationen in eben diesen Bereichen. Eine völlige Unfähigkeit zu gesunder Entspannung und Erholung, die moralisch als Faulheit abqualifiziert werden, kompletter Ausfall einer differenzierteren Unterscheidungsfähigkeit zwischen Wichtigerem und Unwichtigerem, zwischen näher und ferner liegendem, zwischen Dingen, die dran sind und solchen, die warten können, Unübersichtlichkeit in allen Aktionen und Gedankenabläufen, eine unbedingte Ungeduld in allen Ansprüchen und Handlungen, ein totales Unvermögen, etwas genussvoll aufnehmen oder anzunehmen, eine permanente Feindgetöntheit aller menschlichen Beziehungen, Misstrauen und Ablehnung als Grundeinstellung zu allen Menschen, Überbürdung mit Weltverantwortung und Weltverbesserei, totale Humor- und Freudlosigkeit, eine Überforderung auch der äußeren Motorik, die bis zu Fahrigkeit und Koordinationsverlusten reichen kann. Kurz, kein Teufel möchte auf die Dauer so leben wie der arme Meister Pfrim, und es scheint nur eine Frage der Zeit, wann die Galle und die Leber, wann die Koronargefäße auf dem Wege der Krankheit in ein letztes Mal zur Besinnung rufen werden. Doch selbst für diesen Fall lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersehen, was die Antwort eines echten Meister Pfrim sein wird. Er wird sich als das unschuldige Opfer einer Welt empfinden, die da meint, in ihrem dünkelhaften Übermut alles besser zu wissen. Und am schlimmsten wäre es, wenn sich ein Arzt, ein Therapeut, ein Freund einfinden wollte, der es einem Meister Pfrim ans Herz legte, die Ursache all des Missbehagens und der Unleidlichkeiten bei sich selbst zu suchen. Ein solches Ansinnen müsste ihm unfehlbar als der Gipfel eben dieser unverschämten Besserwisserei erscheinen, von der er sich allseits in die Enge getrieben sieht. Wie auch sollte er merken, dass es die eigenen Fehlsteuerungen sind, die ihm die Fahrbahn seines Lebens also uneben erscheinen lassen. Dass es die inneren, nicht die äußeren Strukturen der Welt sind, die ihn derart quälen und bedrängen? Doch selbst damit sind wir noch lange nicht an das Ende der fatalen Misshelligkeiten gelangt, mit denen ein Meister Pfrim sich herumzuschlagen hat. Zu einem zwangsneurotischen Erleben gehört unfehlbar ein übertriebenes Motiv der Sparsamkeit. Es ist nicht eigentlich Geiz, was einen Meister Pfrim auszeichnet, wenn er die Verschwendungssucht zum Beispiel seiner Frau beim Anlegen des Küchenfeuers oder der Mägde beim Waschen mit geharnischten Worten abkanzelt. Geiz zielte auf persönliche Bereicherung. Ein Meister Pfrim jedoch will keinen privaten Vorteil in Geldangelegenheiten erreichen. Ihm geht es um das Prinzip, keine materiellen Mittel unnötig zu vergeuden. Er, der bezüglich seiner Seele und seiner Gesundheit jede Art von Raubbau und Verschwendung als unerlässlich und normal betrachtet, kann gleichzeitig aus der Haut fahren, sobald er den Grundsatz der Sparsamkeit im Umgang mit äußeren Stoffen verletzt sieht. Er, der psychisch ständig am Rande seiner Möglichkeiten existiert, merkt erneut nicht, dass er das Gebot der Sparsamkeit, das in seinem eigenen Seelenhaushalt dringlich vonnöten wäre, einfach nach außen projiziert und damit in eine unsinnige Maxime verwandelt. Ständig lebt Meister Pfrim in einer Welt des Mangels. Doch was ihm wirklich fehlt, ist nicht das Geld für Brennmaterial, sondern ein Gefühl wärmender Liebe. Es gehört indessen zu der Gefühlsversperrtheit und Kargheit eines Meister Pfrim, dass er Gefühle nicht nur nicht wahrnimmt, sondern durch Sachverhalte und Notwendigkeiten der Vernunft ersetzt. Und auch so verhindert er konsequent, dass er jemals erreicht, wonach er wirklich sucht. Grandigkeiten und Quälereien müssen ihm die so sehr fehlenden Töne von Anerkennung und Einverständnis ersetzen. Es ist aus Sparsamkeitsgründen schließlich in der Tat zu verbieten, dass sich im Hause eines Meister Pfrim jemals ein bisschen wärmer würde. Man mag sich zwischen dreien überhaupt wundern, wie Meister Pfrim wohl an eine Frau gekommen sein sollte. Das Märchen erwähnt davon kein Wort und trägt damit offenbar der gefühlsmäßigen Nebensächlichkeit des ganzen Themas Ehe und Liebe im Leben eines Meister Pfrims gebührend Rechnung. Gleichwohl lassen sich doch gewisse Vermutungen über das Eheleben im Hause der Pfrims anstellen. Eine Frau, die sich von einem Meister Pfrim heimführen lässt, mag zunächst gerade von denjenigen Zügen ihres Gatten am meisten beeindruckt sein, die sich auf die Länge der Zeit am unangenehmsten auswachsen werden. Von seiner Gradlinigkeit und Korrektheit, von seiner vermeintlichen Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit, von seinem Können und Wissen, von seiner Prinzipientreue und seinem Verantwortungsgefühl. Wem immer es zur Liebe genügt, einen Mann von Grundsätzen vor sich zu sehen, der wird in dem hässlichen und struppigen Meister Pfrieme sehr wohl auch liebenswerte Seiten entdecken können. Nur wird er in aller Regel nicht ahnen, wie unfähig ein Meister Pfrieme seiner ganzen Art nach zu Partnerschaftlichkeit und Dialog sein muss. Denn es ist klar, seine Meinung duldet keinen Widerspruch. Alles von seinen Vorstellungen Abweichende ist in seinen Augen eine Beleidigung der menschlichen Vernunft. Es gibt im Grunde nur eine Art der Begegnung mit einem Meister Pfrieme, das ist der unbedingte Gehorsam. Unter diesen Umständen wird eine Frau an seiner Seite es niemals weiterbringen können, als bis zu der Stelle einer Dienstmagd oder Hausangestellten, und was immer sie an Liebe und Wärme, an Schönheit und Reichtum in das Haus ihres Gatten zu tragen versucht, wird ihr bei Zeiten als überflüssiger Luxus und unverantwortlicher Mehraufwand hinweggeschimpft werden. Es ist am Ende ein rein tödliches, gefühlskaltes Leben, auf das ein Meister Pfrieme sogar so etwas wie einen rechtmäßigen Anspruch erheben wird. Dabei zeitigt das Perfektionsideal des Meister Pfrieme eine wichtige Besonderheit auch im Umgang mit der Zeit. Fast möchte man meinen, es gelte auch für ihn die Formel, die der amerikanische Autohersteller Taylor im Namen aller kapitalistischen Zwangsneurotiker erfunden hat. Zeit ist Geld. Doch noch einmal, um Geld ist es einem Meister Pfrieme nicht zu tun. Sein Problem ist die Zeitvergeudung, nicht die Nutzung der Zeit. Alles geht ihm zu langsam. Die Menschen sind zu faul, statt zu arbeiten. Wird nur geredet. Meister Pfrieme selbst überhastet alle Dinge so sehr, dass er schließlich mit Notwendigkeit der Zeit hinterherläuft. Zeit, das ist für ihn Arbeitszeit. Eine andere kennt er nicht. Und wenn man in der newtonschen Mechanik Leistung als Arbeit in der Zeiteinheit definiert, so besitzt für einen Meister Pfrieme Zeit allein die Bedeutung, so viel an Arbeit abzuleisten, wie es irgend möglich ist. In der Zeitstruktur der Welt eines Meister Pfrieme erscheinen alle Menschen wie Zahnräder innerhalb einer schlecht geölten, quietschenden und klapperten Maschinerie, die ständig in Tätigkeit ist, ohne dass irgendein menschlicher oder doch wenigstens materieller Nutzen daraus erfließen würde. Die mechanisierte, ja sadistische Unpersönlichkeit des Umgangsstils eines Meister Pfrieme zeigt sich nicht zuletzt an der Art, wie er mit seinen Lehrjungen umspringt. Von einem Lehrherren sollte man erwarten, dass er situationsbezogen und wenigstens einigermaßen persönlichkeitsgerecht auf einen anderen Menschen einzugehen wüsste. Von einem Meister Pfrieme wäre es unbillig, derlei auch nur zu vermuten. Wenn Meister Pfrieme schimpft, und das tut er ständig, wir wissen es schon, so wird er alle Fehler auf einmal begehen, die einem Erzieher pädagogisch unterlaufen können. Statt einen Fehler zu lokalisieren und als eine an sich vermeidbare Ausnahme inmitten einer im Ganzen brauchbaren Leistung hinzustellen, erblickt Meister Pfrieme in jedem Fehler nur den Beweis für das generelle Unvermögen seiner Mitmenschen. Die Fehler, die er sieht oder zu sehen meint, bestätigen nur sein längst vorweggefasstes Urteil von der Untauglichkeit aller Menschen. Die Fehler, die er sieht oder zu sehen scheint, bestätigen nur sein längst vorweggefasstes Urteil von der Untauglichkeit aller Menschen. Die Fehler der anderen, oder was immer ihm dafür scheinen mag, stellen insofern nur das Typische an ihnen dar, das er doch schon immer gewusst hat. Es soll nicht mehr angeleitet und gebessert werden oder erzogen. Hier wird nur noch festgestellt und festgeschrieben, abgeurteilt und exekutiert, verbal und körperlich. Schon die Art, wie Meister Pfrieme mit seinen Lehrlingen redet, ist ein unablässiges Draufschlagen mit Worten. Doch man muss es dem Meister Pfrieme zutrauen, dass er in seinem Zorn ohne Rücksicht zur Brachialgewalt schreiten und mit Stock, Prügel und Peitsche oder Riemen, was immer ihm gerade in die Hände fällt, auf Menschen draufschlagen wird, als wäre ihr Rücken nicht fühlendes, schmerzempfindendes Fleisch und Blut. Der unverhüllte Sadismus in dem Erziehungsstil eines Meisters Pfrim erscheint subjektiv indessen wiederum nicht als das, was er ist. Ein Meister Pfrim erlebt nicht, dass er in seiner Wut eine Art persönlicher Rechnung begleicht. Er erlebt weit eher, dass er, wie der Scharfrichter am Tower in London, der Gerechtigkeit endlich Genugtuung schafft. Auf der anderen Seite sind die Straf- und Jähzornattacken eines Meister Pfrim so offenkundig hilflos, fahrig und unüberlegt, dass von einer höheren Ordnung und Gerechtigkeit weit und breit nichts zu bemerken ist. Was bleibt, ist die Selbstdarstellung eines ewig geprügelten Kindes, das nun, in der Rolle des Meisters, die Kinder anderer Leute, solange sie ihm unterstehen, so behandelt, wie er selbst früher behandelt wurde. Eine neue Spirale des immergleichen Teufelskreises. Solange Kinder geschlagen werden, solange werden Menschen Kriege führen, meinte einmal der Schweizer Kinderpädagoge und Psychoanalytiker Hans Zulliger. Wer geschlagen wird, wird gedemütigt und er lernt nicht die Macht des Rechtes kennen, sondern gerade umgekehrt. Er lernt, dass, wer Macht hat, eben dadurch auch schon Recht hat, ja, dass der Machthaber das Recht selber ist. Inmitten einer solchen rechtlosen und schutzlosen Welt sind die Privatkriege der Meister Pfrims gegen den Rest der Welt wohl noch die harmlosesten, weil hilflosesten unter all den zwangsneurotischen Möglichkeiten von Machterringung und Machtausübung. Denn vor allem, die erzieherischen Marotten eines Meister Pfrim sind zu unleidlich, als dass man es nicht jedem Schüler oder Lehrling milde nachsehen wollte, wenn er in der Schule eines solchen Lehrherrn bei Zeiten das Weite sucht. Es gibt in der ganzen Geschichte von Meister Pfrim indessen einen Zug, der in der Kaskade witziger Pointen, die das Porträt dieses Charakterkopfes bilden sollen, nur allzu leicht überlesen wird, während er doch so etwas wie eine Blitzlichtaufnahme dieses Wesens, dieses sonderbaren Mannes darstellt. Gemeint ist die Bemerkung über den Karrengaul. Sie klingt zunächst nicht anders als all die anderen vorangegangenen Dreinreden des Meister Pfrim gegen Hausfrauen, Wäscherinnen, Maurer und Zimmerleute, und doch unterscheidet sie sich von ihnen allen durch ein neues Motiv. Hier allein tritt so etwas hervor wie ein Gefühl des Mitleids mit der geschundenen Kreatur. Zwar drängt auch hier das Argument der Nützlichkeit sich vor, es wäre des Fuhrmanns eigener Schaden, wenn er sein Pferd durch übergroße Anstrengungen zuschande richten würde. Wirklich durchschlagend aber ist an dieser Stelle das Engagement des Meister Pfrim für das geprügelte, überforderte Tier. Immer wieder, in der Weltliteratur ebenso wie in der Wirklichkeit, taucht dieses Motiv des Mitleids mit dem Pferd auf. Der russische Dichter Fjodor Dostojewski beispielsweise, als er das Empfinden des Studenten Raskolnikow zu schildern sucht, ehe er, der völlig verzweifelte, gefühlsentwurzelte, zwischen Selbstverachtung und Genieträumen schwankende, zum Mörder an zwei alten Frauen wird, nur um sich zu beweisen, dass er ein Mensch, keine Laus ist, Dostojewski schickt der entscheidenden Tat seines Antihelden einen Traum voraus, in dem Raskolnikow als ein kleiner Junge mit ansehen muss, wie ein vor dem Wagen zusammengebrochenes Pferd von einem rohen Kutscher brutal zusammengeschlagen wird. Tiefenpsychologisch liegt es nahe, in dem gequälten Tier Raskolnikow selbst zu vermuten, wie er erbarmungslos auf sich einprügelt, um eine Last tragen zu können, die viel zu groß für ihn ist. Von Friedrich Nietzsche, dessen Psychologie vielen der Dostojewskischen Gestalten so überaus ähnlich ist, wird berichtet, er habe kurz vor seinem Nervenzusammenbruch in Turin auf offener Straße ein Pferd umarmt. Das Mitleid mit den misshandelten Geschöpfen, das Mitgefühl mit den bis zum Zusammenbruch überanstrengten Lasttieren steht da wie ein Bild für den inneren Zustand all dieser Meister Pfrims. Am Ende bitten sie um ein Erbarmen, zumindest für die Tiere, und ahnen selber nicht, dass sie damit stellvertretend um Mitleid für sich selber bitten. Wie also erlöst man einen Meister Pfrim von seinem unglückseligen Wesen? Das wird jetzt die alles entscheidende Frage. Längst haben wir ja aufgehört, die Geschichte bzw. das Schicksal der Pfriems nur lustig und witzig zu finden. Längst haben wir Augen bekommen für ihre geschundene Haut, für ihre gequälte Seele, für ihre strapazierten Nerven und für ihr verborgenes Leiden an sich selbst, das sie so vehement nach außen tragen. Was aber ist jetzt zu tun? Ehe wir dazu kommen, diese Frage zu beantworten, greift die Geschichte von Meister Pfriem zu einem Trick, indem sie die zweite Hälfte der Erzählung dazu verwendet, in Form eines Traumes so etwas darzustellen wie eine misslungene Selbstheilung. Es ist erstaunlich, mit welcher Sicherheit die Grimmsche Geschichte an dieser Stelle die Einsicht der Psychoanalyse von einem komplementären Charakter der Träume vorwegnimmt, indem sie selbstverständlich beschreibt, dass die Welt, die Meister Pfriem im Traume zu sehen bekommt, das genaue Gegenbild seiner bewussten Lebenseinstellung enthalten wird. Denn tatsächlich befindet sich Meister Pfriem im Traume im Himmel. Es ist aber der Himmel, bezeichnend genug, der Ort, an dem es unter Strafe sofortiger Ausweisung den Pfriems verboten ist, in das Laster ihrer Kritikasterei zurückzufallen. Meister Pfriem, mit anderen Worten, könnte sich augenblicklich wie im Himmel fühlen, wollte er nur die Sucht der Mäkelei über alles und jedes besiegen. Nichts mehr tadeln zu müssen, es wäre der Himmel auf Erden. Ja, man darf ruhig so weit gehen und unterstellen, dass dieser Himmelstraum im Grunde den eigentlichen Wunsch aller Pfriems aufgreift, sich endlich in einer Welt vorzufinden, die endgültig so ist, wie sie sein sollte, eine göttlich perfekte, eine himmlische Welt eben. Doch die Frage stellt sich, inwieweit die Botschaft eines Traumes auf das Bewusstsein eines Meister Pfriem Einfluss gewinnen kann. Die Aussichten dafür, versichert das Märchen, sind absolut ungünstig. Und zwar nicht, weil der Traum selbst, den Meister Pfriem träumt, zu wenig klar wäre, sondern weil er so klar sein könnte, wie er sollte. Ein Meister Pfriem in seinem ganzen Wesen nach vollkommen außerstande, auf seine Träume zu hören oder gar seine Alltagswelt von ihnen her korrigieren zu lassen. Was der Traum einem Meister Pfriem sagen könnte, ist abweichend von den meisten echten Träumen an dieser Stelle sogar überdeutlich. Da wird ihm gezeigt, wie er sich immer wieder an der Pforte zum Glück die Finger blutig klopft, einzig infolge seiner Ungeduld und seines allzu hitzigen Ungestüms. Da wird ihm im Sinne von Matthäus 7,1-5 illustriert, wie er immer wieder dabei ist, den Splitter aus dem Auge seines Bruders herauszuziehen, während er den Balken im eigenen Auge buchstäblich mit sich herumschleppt wie ein Brett vor dem Kopf. Es müsste wirklich schon eine himmlische, von Engeln regierte Welt sein, wo man mit dieser Transportart durchkommen könnte. Da wird ihm die Quelle der Fruchtbarkeit aller Welt im Himmel gezeigt, ein wahrer Paradiesort also. Ein Meister Pfriem aber vermag auch hier nichts zu erkennen als Faulenzerei und Schlendrian. Wie sollte er auch merken, dass es ein Wachstum gibt, das sich den Gesetzen der praktischen Vernunft entzieht? Ja, man demonstriert ihm eindringlich die unerträgliche Last der frommen Wünsche, was für Meister Pfriem heißen müsste, der unerfüllbaren Ideale und Zielsetzungen. Doch statt von all diesen Bildern zu lernen, gibt Meister Pfriem bei dieser Gelegenheit nur eine letzte Probe seiner Unbelehrbarkeit, indem er, statt sich selbst in dem Spiegel der himmlischen Symbole wiederzuerkennen, sogar die Engel des Himmels für notorische Besserwisser erklärt, die nur leider nicht auf ihn, den allweisen Meister Pfriem, zu hören belieben. Das Problem der Pfriems ist dabei nicht einmal ein Mangel an gutem Willen, sich zu ändern. Unser Meister versucht wirklich auf die Ermahnung des Petrus hin, seine Kritiksucht zu unterdrücken, und es gelingt ihm sogar ein- oder zweimal indessen. Über kurz oder lang muss der alte Fehler unweigerlich wieder durchbrechen und Meister Pfriem, selbst wenn ihm der Himmel darüber einstürzt, wird unfehlbar seinem Unmut über die unbegreifbare Unordnung des Himmels freien Lauf lassen. Es kann nicht anders sein, eben weil ein Meister Pfriem zwar empfänglich für moralische Belehrungen, nicht aber für symbolische Wahrheiten ist. Sein endgültiger Abschied vom Himmel vollzieht sich jedoch bezeichnend genug angesichts des Symbols des Flügelpferdes, des berühmten Pegasus. um den verfahrenen Karren mit den frommen Wünschen wieder flott zu machen, versuchen die Engel mit Hilfe von 4 Flügelpferden den Wagen in die Höhe zu heben. Grund genug für Meister Pfrieme, gleich 2-mal Beschwerde zu führen. Man spannt, so weiß er, Pferde nicht vor und hinter den Wagen, sondern nur vor den Wagen. Doch selbst als er sieht, wie man im Himmel derlei Probleme löst, kann er nicht umhin, noch einmal zuzulegen. Er hat nicht gewusst, wie im Himmel richtig ist, das steht diesmal sogar in seinen Augen fest, aber selbst sein Fehler noch trägt seinen Grund in der Tölpelei der himmlischen Einrichtungen. Flügelpferde, so ein Unsinn. Entweder ein Zugtier hat Beine oder Flügel. Beides zusammen ist unnütz, befindet der so schmählich verkannte Meister aller Dinge, und er wacht mit dieser Feststellung auf, indem er sich unrettbar auf der Erde wiederfindet. Wie sollte es auch anders sein? Wenn Meister Pfrieme aus seinem Traume etwas lernen sollte, so müsste er imstande sein, zwischen Fakten und Symbolen einen Unterschied zu sehen, und dazu würde er eine vollkommen andere, mehrdimensionale Weltsicht benötigen, in welcher der Begriff der Wirklichkeit nicht auf die lineare Ebene vernünftiger Tatsachen flach gedrückt ist. Die Erlösung eines Meister Pfrieme könnte damit beginnen, dass er Augen für Realitäten gewänne, die nicht geplant, gemacht, befohlen oder herbeigezwungen werden müssten, sondern die in sich selbst bestehen und nur so zu finden, nicht zu erfinden sind. Das Glück ist eine solche Realität. Die Liebe ist eine solche Realität. Der Friede ist eine solche Realität. Alles, was ein Meister Pfrieme nicht besitzt und als Meister Pfrieme niemals besitzen wird, gehört zu dieser anderen Ebene der Wirklichkeit, die sich zuvor symbolisch anzeigen und vermitteln, nicht aber begreifen und handhaben lässt. Das Bild von den Flügelpferden enthielt dabei wirklich die ganze Lösung des unseligen Lebens eines Meister Pfrieme. Denn solange sein Denken, seine Weltsicht rein in der Horizontalen verbleibt, wird er mit all seinen frommen Wünschen nur immer tiefer in den Sumpf abgleiten und all seine Anstrengungen werden ihn nicht einen Zentimeter voranbringen. Wie aber, wenn es gelänge, eine neue Dimension des Daseins dazu zu gewinnen, eben jene Dimension, in welcher die Flügelpferde zu Hause sind, dass es Wesen gibt, die auf 2 oder 4 Beinen über die Erde gehen, das ist kein Wunder. Dass es Wesen gibt, die wie die Vögel mit den Wolken fliegen, auch das ist kein Wunder. Dass es aber Wesen gibt, die beides können, mit festem Schritt über die Erde gehen und sich aufschwingen in den Himmel, das ist das eigentliche Wunder der menschlichen Existenz. Das ist die paradoxe Wirklichkeit des Pegasus. Wie anders denn als geschundenes Arbeitstier, als vor dem Wagen erschöpftes Pferd, könnte Meister Pfrieme leben, gäbe es für ihn einen Zugang zu der Welt der geflügelten Pferde. Seine Seele könnte sich weiten unter dem Lastgewicht des ewigen Einerlei von Pflicht und Ärger und sich aufrichten in die Sphäre von Poesie, Schönheit, Fantasie und Humor. Ja, die Entdeckung wartete auf ihn, dass all seine Quälereien und Qualen ihren gemeinsamen Grund wesentlich in der Ausblendung all der Elemente von Freude und Spiel haben, die doch das Leben überhaupt erst lebenswert machen. Jede Zwangsneurose besteht, daseinsanalytisch betrachtet, in der Reduktion des Daseins auf die Notwendigkeit bzw. umgekehrt in der angstvollen Verleugnung der Dimension des Möglichen. Das Mögliche allein wäre imstande, das Verlies all der selbstgeschaffenen Zwänge zu öffnen, denen Menschen von der Art eines Meister Pfrieme das Dasein von frohen Sklaven und zu ewiger Zwangsarbeit Verurteilten führen. Sie wissen oder glauben zu wissen oder, noch richtiger, sie glauben zu jedem Zeitpunkt wissen zu müssen, was jeweils zu machen ist. Die Sphäre der Flügelrösser hingegen erhebt sich über dem Terror des Müssens, des Verpflichtetseins, des vermeintlich unbedingt Notwendigen und setzt frei zu dem Erleben des Könnens, des Dürfens, des Mögens und des Dankbarseins. In der Tat, Meister Pfriemes Himmelstraum enthält alle Einsichten, die an sich nötig sind, um sein mit lärmenden Vorwürfen zermartertes Dasein doch noch zu einer stillen Zufriedenheit mit sich selbst und den Menschen ringsum zu öffnen. Doch wie soll ein Meister Pfrieme Erkenntnisse dieser Art zulassen? Das Problem der Wahrheit des menschlichen Lebens besteht nicht darin, dass wir intellektuell außerstande wären zu erkennen, was uns leben ließe. Es besteht wesentlich darin, dass uns die menschlichen Erfahrungen fehlen, die uns die richtigen Organe zur Wahrnehmung der Wahrheit schenken könnten. Um einen Meister Pfrieme in seinem Wesen und Gehabe zu verändern, müsste man wohl als erstes aufhören, sich von ihm einschüchtern zu lassen und von ihm bedroht zu fühlen. Man dürfte ihm als erstes die ganze Rolle nicht glauben, auf die er einen solchen Wert legt. Die des Oberzensors aller Vorkommnisse. Soll man sich aber offen gegen den besessenen Machtanspruch eines Meister Pfrieme zur Wehr setzen und ihm das ganze Ausmaß seiner Arroganz und Dummheit demonstrieren? Um Himmels Willen nein. Oder man würde nur Meister Pfrieme mit Meister Pfrieme austreiben. Das Einzige, was wirklich weiterführen kann, ist ein ehrlicher, konsequent geführter Angriff auf die Fehleinstellungen des guten Meisters, der aber, das ist entscheidend, nicht dem Willen, ihn zu ändern oder zu bessern, sondern dem deutlich spürbaren Gefühl des Mitempfindens, ja der Sympathie mit ihm entstammen muss. Es muss von Anfang an deutlich sein und bleiben, dass es nicht darum geht, einem Menschen, der in solcher Weise an sich selber und der Welt im Ganzen gelitten hat und leidet, noch obendrein Vorwürfe zu machen. Im Gegenteil, vonnöten wäre, dass endlich geschehe, was noch niemals war. Meister Pfrieme müsste gelobt werden für seine Verantwortung und für sein Engagement. Zum ersten Mal in seinem Leben müsste er Anerkennung finden für all seine Schufterei und Malocherei und dann erst dann ließe sich nach und nach darüber verhandeln, wie er es sich einfacher und leichter machen könnte. Das unbedingt muss der Akzent sein. Nicht, dass er endlich aufhören sollte, auf alle Menschen ringsum einen heiligen Psychoterror auszuüben, ist als Motiv zu vermitteln, sondern dass er sich nicht immerzu weiter in dieser Art zu quälen braucht. Ein Meister Pfrieme wird aber erst dann seinen moralischen Feldzug gegen den Rest der Welt einstellen, wenn man ihn allmählich dahin lenkt, zunächst bei sich selber etwas gelten zu lassen und gut zu finden. Seine ins Negative verformte Sehnsucht nach der Anerkennung anderer wird ihr rechtes, ihr weniger frustrierendes Maß erst finden, wenn es zumindest zu Anfang so etwas gibt wie eine gewisse Anerkennung und Zufriedenheit mit sich selbst. Ehe die verinnerlichte Maschinerie der Selbstablehnung aus Kindertagen nicht bewusst gemacht und abgearbeitet worden ist, zugunsten einer gerechteren, das heißt positiveren Selbsteinschätzung und Selbstwahrnehmung, wird sich an dem fahrigen und gefährlichen Wesen eines Meister Pfrieme niemals etwas ändern. Mit dem Beginn eines gewissen Selbstvertrauens aber wäre die Voraussetzung auch für den nächsten und wichtigsten Schritt gegeben. Meister Pfrieme könnte lernen, auch in seine Mitmenschen ein gewisses Maß an Vertrauen zu setzen. Es wäre hier der Ort, die enorme Angstgetöntheit und Feindseligkeit all seiner Kontakte zur Sprache zu bringen und die Frage zu erneuern, er selbst, ein anerkannter Meister seines Faches inzwischen, wirklich immer noch eine solche Angst vor den anderen empfinden muss, wie damals, als ein kleiner Junge inmitten einer spöttischen Jugendbande von archaischer Grausamkeit. Es wäre an der Zeit, jetzt endlich aufzuatmen und den ganzen Spuk der Jugend ein für allemal abzublasen. Und dann wäre möglich, was sich im Leben so vieler beobachten lässt, die in der ersten Hälfte ihres Lebens unter unerhörten Anspannungen und Leiden haben um ihr Dasein ringen müssen. Sie haben unter all den geweinten oder ungeweinten Tränen so viel an menschlichem Wert gewonnen, dass sie bis zu ihrem Ende, während der ganzen zweiten Lebenshälfte, davon die Zinsen und Zinseszinsen werden abheben können. Die Kämpfe und Schwierigkeiten, die anderen Menschen mit einer leichteren Jugend vielleicht jetzt erst bevorstehen, haben sie längst hinter sich. Und alles, was jetzt noch kommt, kann eigentlich nur leichter und besser werden. Und warum auch sollte ein Meister Pfrim auf die Dauer nicht sogar fähig werden, den Pegasus zu reiten, statt ihn zu bestreiten? Er ist in Sachen Fantasie an sich nicht unbegabt. Im Ausmalen von Horrorszenarien und Albträumen war er schon bisher wirklich als Großmeister zu achten. Wäre es nicht möglich, dass er eines Tages zu einer weicheren, lyrischeren Art hinfände, in der womöglich die alte Strenge durch einen milderen Humor ersetzt würde? Auch an freilich unfreiwilliger Komik gebrach es Meister Pfrim all die Zeit bisher nicht, und alles, was er zu sagen hatte, wäre wohl längst schon auf offenere Ohren gestoßen, wenn er es nicht gar so grimmig in sie hineingeschrien, statt in humoriger Art hineingeflüstert hätte. Der Humor, sagt man, lebt von der Fähigkeit, die Gebrochenheit des Daseins wahrzunehmen und aus ihr einen Moment der Dankbarkeit für das Vorhandene zu gewinnen. Wie brüchig all das ist, was Menschen treiben, weiß wirklich niemand besser als ein Meister Pfrim. Doch dieses Wissen nun, gepaart mit etwas Güte, ergäbe eine erstaunliche Mischung von Weisheit, Duldsamkeit und Witz. Allerdings, auch ein solcher idealer Behandlungsplan eines Meister Pfrim darf nicht in sich selbst schon wieder pfrimig verstanden werden. Es gibt, allen psychoanalytischen Behandlungsschilderungen zum Trotz, kein systematisches Wissen um die Bedürfnisse und Möglichkeiten eines Menschen. Es gibt noch viel weniger eine garantiert erfolgreiche Abfolge richtiger Therapieschritte und Maßnahmen. Das Einzige, was es wirklich gibt, ist die Einsamkeit, die Verzweiflung, die Verbitterung, das Unverstandensein und das Leiden an sich selbst auf Seiten eines Meister Pfrim. Und was es manchmal daneben auch gibt, das ist ein Mensch, der beginnt, den anderen lieb zu gewinnen in seiner Not und ihm nach und nach einen Ort schenkt, um auszuruhen und ihm ein Gefühl verleiht für eine träumerische, poetischere Sicht der Welt. Was einen Menschen wirklich heilt, ist letztlich nur die Liebe. Sie aber lässt sich auch durch ein ständiges Müsste und Würde nicht herbeireden. Sie ergibt sich in der Begegnung zweier Menschen, reift und gestaltet sich aus und wird zu ihrer beider gemeinsamen Schicksal. Oder sie ereignet sich nicht. Und dann kann auch die beste analytische Therapie die Gefühle der Einsamkeit, der Hilflosigkeit und der Verkehrtheit in allem wohl nur vergrößern, nicht überwinden. Indessen, es gibt in der griechischen Antike ein ganz wunderbares Beispiel, wie ein geborener Meister Pfrim auch aussehen kann. Die Porträts, die wir von dem athenischen Weisen Sokrates besitzen, zeigen allesamt einen Silen von markanter, grotesker Hässlichkeit. Eine Knollennase auch hier, ein unaufgefordert pfriemartiges Herumbohren in anderer Leute Angelegenheit auch hier, der chronische Versuch, allen anderen zu beweisen, wie dumm und unverantwortlich sie sind, gleichermaßen auch hier, aber entscheidend jetzt, wir lernen Sokrates als einen dicklichen, gemüthaften Menschen kennen, voller Esprit, Charme, Witz und Ironie, denn Sokrates weiß nicht nur, dass die anderen nichts wissen, er weiß auch, dass er selber nichts weiß. Und er vermag, über die Unwissenheit der Menschen zu lachen. Geld, es war ihm so gleichgültig geworden. Leistung und Tüchtigkeit im bürgerlichen Sinne, er fand sie albern. Einzig ein Traum war Sokrates geblieben, die Vision über den Menschen im Bilde des Pegasus. Inmitten aller Nichtigkeit und Armseligkeit, inmitten des Staubs trüge ein jeder, und wäre er auch der geringste von allen, schon weil er ein Mensch ist, eine unsterbliche Seele, die das Antlitz des Himmels geschaut hat und schauen wird. Und alle irdische Welt wäre nichts als ein Widerspiel und Abbild jener ewigen Sphäre des Lichts und der Liebe, zu der wir berufen sind und uns als Staubgeborene erheben können. Wir hätten, wenn es so steht, in der Tat keinen Grund mehr zu klagen. Wir dürften, wenn es so steht, beginnen, in Ruhe zu leben, zu lieben und glücklich zu sein. Es wäre das wirkliche Ende der Geschichte von Meister Pfrim. Passt das nicht alles zu dem Thema Aufwachen zum Ewigen? Es war mir ein Bedürfnis, dieses Märchen vorzulesen und auch die tiefenpsychologische Deutung von Eugen Trevermann.